Jetzt im Interview Frau Margaret Kennedy. Sie ist eine Freiwirtschaftsbefürworterin, deutsche Architektin, Ökologin, Schriftstellerin und Kapitalismuskritikerin und das schon seit vielen Jahren. Schönen guten Morgen, Frau Kennedy.
Guten Morgen, Herr Rose.
In solchen Zeiten, wo alle plötzlich über den Kapitalismus reden, über das Wirtschaftssystem und ihre Zweifel bekommen und ihre Fragen stellen und Sie dann sich hinstellen könnten und sagen, naja, ich habe es euch ja schon seit Jahren gesagt, ist das ein Triumphgefühl oder ist es eher für Sie ein dumpfes Gefühl, wo Sie sagen, naja, ich hätte lieber nicht recht gehabt?
Es ist beides. Einerseits bin ich natürlich froh, dass ich das noch erleben kann, dass jetzt die Menschen gegen dieses System aufstehen und sich zusammentun und sagen, so kann es nicht weitergehen. Das ist, was wir brauchen, denn die Experten werden uns nicht helfen. Die verdienen an dem destruktiven System so gut, das wäre einfach Quatsch zu erwarten, dass die Fachleute, die Banker und die Ökonomen dieses System abschaffen. Das können nur wir, die wir noch unseren gesunden Menschenverstand gebrauchen können. Und das ist also einerseits, da freue ich mich drüber, andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass es nicht ganz lustig wird in der näheren Zukunft, weil ich habe in Argentinien und jetzt in Island auch erlebt, was das bedeutet, wenn eine Währung zusammenbricht. Und da sind wir wohl kurz davor.
Wenn Sie
oder vielleicht nicht kurz, ich weiß es nicht, keiner weiß genau, wie lange es noch dauert, aber es ist zumindest am Horizont abzusehen, dass das irgendwann passieren muss, wenn wir uns nicht grundsätzlich was ändern.
Wenn Sie von diesem System sprechen, sprechen Sie da vom Rechtssystem, von der Demokratie, von unserer Zivilgesellschaft oder sprechen Sie rein vom wirtschaftlichen System, vom System des Geldes?
Ich spreche einzig und allein vom jetzigen Geldsystem. Vom heutigen ganz normalen Geldsystem, mit dem wir alle letztlich arbeiten.
Da haben Sie ja neun Thesen aufgestellt, die ich ganz interessant finde. Und darüber könnten wir mal reden. Sie schreiben, Geld wird verzinst und die Zinsen werden wieder verzinst. Der Zinseszinseffekt lässt die Geldvermögen exponentiell wachsen. Deshalb muss unser Finanzsystem irgendwann zusammenbrechen.
Richtig.
Was würde denn ein Zusammenbruch bedeuten?
Also was ich in Argentinien erlebt habe, war, dass die Leute nicht mehr an ihr Geld rankommen. Bei uns wäre möglicherweise ein Schnitt möglich, dass die Währung abgewertet wird, weil auch wir, ähnlich wie Griechenland und Italien, irgendwann vor der Frage stehen, wie wir unsere Staatsschulden abbauen wollen. Und das ist dann so, dass die Leute einfach ihre ganzen Rentenansprüche verlieren, was auf dem Sparkonto ist, einfach die Hälfte nur noch wert ist und man ein neues Geld kriegt, neue Scheinchen vielleicht, und dann eben entsprechend weniger einkaufen kann oder sparsamer leben muss.
Sie schreiben des Weiteren, das Geld soll dem Menschen dienen, nicht der Mensch dem Geld. Haben Sie das Gefühl, dass die Menschen eher dem Geld dienen? Ist das so?
Ich glaube, das ist heute so und das Geld ist so wie so eine neue Religion geworden. Der Chef, der oberste Chef von Goldman Sachs in Amerika hat das sogar in einem Interview gesagt, dass er das Werk Gottes vollbringt. Das ist im Spiegel zitiert worden. Also so ist eine totale Hybris entstanden in der Bankenwelt und mit der müssen wir jetzt eben irgendwo umgehen.
Sie ziehen ein Fazit nach Ihren neuen Thesen, was man auf Ihrer Seite nochmal nachlesen kann. Wir haben nicht ein vorübergehendes Finanzproblem, sondern ein systemisches Problem. Was meinen Sie mit systemischen Problemen?
Ja, dass wir eben, solange wir diese Zins- und Zinseszinsgeschichte nicht umgestellt haben auf etwas, was nachhaltig funktionieren kann, werden wir immer wieder diesen Aufschwung, Zusammenbruch erleben. Das heißt, die drei historischen Lösungen, die es gegeben hat, ein Crash, eine Hyperinflation, eventuell auch ein Krieg oder eine soziale Revolution. Und im Moment läuft da sozusagen alles auf der Welt ab, wenn man sich umguckt.
Nun könnte man sagen, das ist eben der Lauf des Kapitalismus, da platzen die Blasen, da gibt's immer wieder einen Zusammenbruch, dann raffen sich die Menschen wieder auf und dann geht es wieder von vorn los.
Ja,
vielleicht
richtig.
Ist das ja der Rhythmus des Kapitalismus. Was ist denn daran jetzt eigentlich so schlimm?
So stellen das die Ökonomen dar. Was das Schlimme daran ist für mich, ist, dass dieses Geldsystem ja eben nichts mit Natur zu tun hat. Das ist ein völlig künstliches System. Wir haben es geschaffen und wir können es auch verändern. Und wir können es so verändern, dass es uns dient und dass es nachhaltig ist und dass wir endlich die Dinge machen können, die wir möchten, indem wir andere Geldsysteme entwickeln. Und das habe ich beschreibe ich seit 30 Jahren, wie das geht. Und das ist zu machen. Und da gibt es auch gute Beispiele für.
Sie schreiben, es geht auch anders seit vielen Jahren mit mehr Geldvielfalt, zum Beispiel mit Zeitbanken, die auf einer Verrechnung von Arbeitsstunden basieren. Was ist denn eine Geldvielfalt und was sind denn Zeitbanken?
Also das ist an diesem Beispiel kann man das am schnellsten und leichtesten erklären. Eine Zeitbank, die zum Beispiel, die gibt es an vielen Stellen bereits, aber ein wirklich großes nationales Beispiel ist in Japan die sogenannten Furuya Kippo Pflegetickets, die ausgegeben werden für Menschen, die eine Stunde Zeit für einem alten Menschen helfen, spazieren gehen, weiß ich, Zeitung lesen, vorlesen, essen und so weiter. Das wird diesen etwas jüngeren Menschen, das müssen ja nicht ganz junge Menschen sein, gut geschrieben, und das ist so eine Art Zeitbank, das heißt eine völlig inflationsfreie Währung, die wahrscheinlich morgen und übermorgen und in 20 Jahren auch noch so viel wert ist wie heute. Und das heißt, dass man dann mit diesen Gutscheinen entweder sich selbst eines Tages mal helfen kann, wenn man selbst krank ist, oder seinen Eltern in einem anderen Landesteil dieses Stunden zukommen lassen kann. Und das Interessante ist in Japan, dass wenn die älteren Menschen die Wahl haben zwischen dem professionellen Dienstleistern und den Freiwilligen, dann nehmen sie immer die Freiwilligen, weil die anders motiviert sind. Und in Österreich wird das zurzeit in Vorarlberg eingeführt. Da ist das Land Vorarlberg so interessiert an einer solchen Währung, dass sie beschlossen haben, das als Land zu garantieren, dass diese Stunden dann auch zu bekommen sind, wenn die Menschen, die es jetzt leisten, älter werden. Und dazu gibt es auch ein Buch von Lothar Späth und einem Herrn Hensel, glaube ich, was jetzt gerade rausgekommen ist über eine Einführung dieser Art von also Hilfe bei den älteren Menschen zu versorgen in Deutschland. Und ich denke mal, das ist vielleicht die erste Möglichkeit, eine Parallelwährung zu entwickeln.
Das kann ich mir im Kleinen ganz gut vorstellen, aber im Großen, in der großen Dimension, wenn es um Rohstoffe geht, wenn es um Transport geht, wenn es um Energieversorgung geht, wenn es um die ganze Infrastruktur eines Landes geht, da ist doch das globale Geldsystem so wichtig und so systemimmanent. Wenn man das jetzt einfach verändert oder abschafft, käme da nicht ein riesiger Zusammenbruch und würden unsere liebgewonnenen Gewohnheiten und Konsumgewohnheiten dann nicht völlig auf dem Prüfstand stehen? Müssen?
Sie haben völlig recht. Das würde auch nie so funktionieren können, sondern die Idee ist, dass man zuerst einmal komplementäre Währungen wie zum Beispiel Zeitbanken, aber da gibt es dann eben auch andere Währungen, einführt, die bestimmten Funktionen dienen, Bildungswährung, Gesundheitswährung und so weiter. Und das ist auch in Vorarlberg zum Beispiel schon erprobt, dass man diese zusammen dann über eine sogenannte Wechselstube oder Clearinghouse miteinander verbinden kann. Das heißt, der eine hat Guthaben in dieser Währung, die kann er dann benutzen in einer anderen Währung, wo er sie gerade braucht. Das heißt, es wären erstmal komplementäre Währungen, die beginnen, neue Ziele zu unterstützen. Das heutige Geldsystem hat ja ein Hauptziel, das ist aus Geld mehr Geld zu machen. Und da hat alles, was soziale Ziele, kulturelle, ökologische Ziele sind, hat es sehr schwer, an Geld zu kommen. Und was wir jetzt vorschlagen, ist, dass für diese Ziele neue Geldsysteme entwickelt werden, wie jetzt am Beispiel für dieses alten Pflegeticket erwähnt. Und das beschreibe ich in meinem neuen Buch Occupy Money. Da gibt es, glaube ich, insgesamt 7 verschiedene Möglichkeiten, Gesundheitswährung, eine Bildungswährung, eine Währung für kleine und mittlere Unternehmen, die zum Beispiel in der Schweiz schon seit 75 Jahren sehr gut funktioniert, das sogenannte Wir-System und so weiter. Also wir wollen jetzt nicht das Geld gleich abschaffen, das wäre in der Tat tödlich, sondern wir wollen es ergänzen und zusehen, dass es dann auf die Funktionen beschränkt bleibt, wo nur dieses Geld wirklich wichtig und funktionsfähig ist.
Das heißt, auf vielen kleinen Ebenen und Schichten anfangen, Parallelsysteme, Versorgungssysteme, solidarische Systeme aufzubauen, um dann nicht mehr so abhängig zu sein und bei einem Zusammenbruch, bei einem Crash oder bei einer Abwertung dann nicht nackt dazustehen?
Völlig richtig, aber Sie müssen dazu auch sehen, es gibt auch globale Komplementärwährungsvorschläge, der Terra zum Beispiel, die wunderbar funktionieren können und die auch schon mit großen Firmen besprochen worden sind, die das alle toll finden, aber die würden ungerne damit anfangen, weil sie natürlich auch die großen Firmen, das ist ja das Problem, das sind ja im Grunde sozusagen kleine Produktionsfronten mit einer großen Bank dahinter, die verdienen ja fast fast mehr an ihren Bankgeschäften heutzutage als an ihren eigentlichen Kerngeschäften, ob das Daimler-Benz oder Siemens oder Krupp ist. Also man muss sich da keine Illusionen hingeben. Das wird nicht ganz einfach sein, dieses System sozusagen zu verwandeln. Aber es gibt Beispiele und ich glaube, die leuchten heutzutage mehr ein denn jemals zuvor. Und Sie haben völlig recht mit dem Hinweis, wir brauchen eine Geldvielfalt. Das ist so ungefähr das ganz ähnlich das Argument wie statt einem Monokulturwald, also eine Sorte Bäume, ein Polykulturwald, wo viele Sorten gemischt werden. Das ist dann im Wesentlich nachhaltiger als die Monokultur, die durch einen einzigen Käfer sozusagen oder wie im Geldsystem mit einem Fehler praktisch zugrunde gehen kann. Und deswegen bräuchten wir eine Vielfalt und wir müssen vor allen Dingen auch beginnen zu lernen, dass dieses Geldsystem, was wir haben, nicht das einzige ist, was es gibt, sondern dass wir uns andere schaffen können, die uns wesentlich besser dienen.
Kommen wir nochmal zu unseren Gewohnheiten, zu unseren Konsumgewohnheiten, uns auch fortzubewegen, Dinge zu konsumieren. Braucht es da auch einen kulturellen Wandel? Weil das werden wir ja nicht ewig so aufrechterhalten können, denn das machen wir nicht nur auf Kosten der Natur, unserer Erde, sondern auch auf Kosten der anderen, die derzeit für uns arbeiten.
Genau, und da ist aber auch wieder im Hintergrund ein Geldsystem, was exponentiell wachsen muss. Das ist unser Problem. Sie müssen sich vorstellen, dieses exponentielle Wachstum im Geld, Überzins und Zinseszins, das wirkt sich ja auf alles aus, auch auf die Art und Weise, wie wir produzieren. Weil diese Produzenten, die müssen einfach sozusagen mit dem exponentiellen Wachstum mithalten, die müssen versuchen, da mitzuhalten, weil sie investieren ja nicht, wenn sie nicht mindestens den Zins plus einem kleinen Gewinn rausbekommen. Das heißt, dieser Zins und Zinseszins, diese Exponentialkurve setzt sozusagen den untersten Standard für das, was wir als wirtschaftlich betrachten. Und da liegt ein Problem. Das andere Problem ist natürlich, dass wir ganz große Schwierigkeiten haben, uns von diesem Konsumwahn zu lösen, nachdem uns jahrelang vorgegaukelt wurde. Das ist die Normalität. Wir werden immer mehr produzieren, immer billiger produzieren und die ganze Welt wird mit unseren Waren und Gütern glücklich werden. Das ist ja im Grunde genommen ist es ja relativ neu, dass wir einsehen, so geht's nicht weiter.
Hat dieser Wachstumszwang, dieses Wachstumsdogma auch was mit dem Geldsystem direkt zu tun?
Ja, das meine ich. Das hat genau mit, also meines Erachtens ist das der tiefere Grund für den Wachstumszwang, ist, dass wir dieses exponentielle Wachstum im Geld mit Zins und Zinseszins haben. Ja, also mit 1% verdoppelt sich das Geld in 72 Jahren, mit 6% in 12 und mit 12% in 6 Jahren. Und wenn Sie sehen, dass Ackermann 25% haben will, dann ist das eine Verdoppelung in 2 und 3 Jahren. Ja, mein Gott, wie soll denn das auf Dauer überhaupt möglich sein?
Sind Sie eher optimistisch, weil Sie seit 30 Jahren beschäftigen Sie sich mit dem Thema oder ich weiß nicht, so ungefähr so lang.
Ja.
Und jetzt werden Sie auf eine andere Art nochmal gehört, sagen Sie, naja, seht mal zu, das wird zusammenbrechen oder sagen Sie, das ist jetzt tatsächlich eine Chance. Die Menschen werden munter und denken tatsächlich um. Sind Sie hoffnungsvoll?
Also ich sage mal, ich zitiere da einen Freund, der immer sagt, ich sehe die Möglichkeit. Also ich kann nicht voraussagen, dass es schief geht, ich kann nicht voraussagen, dass es gut geht, aber ich sehe die Möglichkeit, dass wir es verändern können und das treibt mich an.
Das treibt Sie an, auch ein Buch zu schreiben. Das ist Occupy Money, ist erhältlich ganz aktuell und auf Ihrer Seite margaretkennedy.de kann man alles nochmal nachlesen. Ich bedanke mich für das Gespräch. Alles Gute für Ihre weitere Arbeit und vielen Dank, dass Sie mit uns gesprochen haben.
Danke für das
Gespräch auch.
Tschüss.